Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischenkohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran.
Ja, ich habe ein Ferienspezial, denn ich komme ja auch aus dem Urlaub und ich habe das natürlich von etwas, wo ich schon gewesen bin, wo ich schon oft gewesen bin. Und wo ich im Leben nicht darauf gekommen wäre, nun, das werdet ihr gleich noch merken. Ja, also es geht an die schöne Ostsee. Es geht in einen winzig kleinen Ort. Einige werden vielleicht den Ort Graal-Müritz kennen. Graal-Müritz ist ein sehr kleines Seebad mit sehr viel Natur drumherum. Überwiegend von Familien aufgesucht, weil du außer Strand und Spielen am Strand so nicht mehr ganz so viel so Trubel hast. Es gibt den Karls-Erdbeerhof, das ist so ein Erlebnishof, der ist in der Nähe. Und es gibt zum Besichtigen ein wundervolles Schloss, ein Jagdschloss der Herzöge von Mecklenburg.
Das ist ja so dein Steckenpferd, Schlösser.
Genau. Also, Gelbensande ist ein schöner Name. Und Gelbensande ist auch ein schönes Schloss. Es ist das Jagdschloss der bis 1918 regierenden Mecklenburger Herzöge. Ein prachtvoll ausgestattetes Jagdschloss voller Antiquitäten und Relikten aus großherzoglichen glänzenden Zeiten. Es ist 1885 erbaut und sieht mit seinen Türmen und Zinnen aus wie eine englische Burg im Mittelalter. Heute ist ein gut besuchtes Museum drin und klar, ich war schon mehrfach drin und kann es echt nur empfehlen. Rund um das Schloss befindet sich ein riesengroßer Wald, 12.000 Quadratkilometer Wald. Da ist keine Menschenseele. In kurzer Entfernung zum Schloss liegt ein winziger Ort, der auch Gelbensande heißt und dem ursprünglich das Personal des Schlosses gewohnt hat. Das sind eigentlich kleine, hübsche Einfamilienhäuser mit viel Land drumherum. Der Ort hat 1740 Einwohner und ist überwiegend vom Tourismus und, ja, lebt vom Tourismus und vom Schloss. Die Ostsee und Graal-Müritz ist 20 Kilometer entfernt und Karls Erdbeerhof, ich glaube, das ist sogar weniger entfernt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Ostsee ist vielleicht sogar noch näher dran. Vielleicht liegt es irgendwie so um die 10 Kilometer, würde ich wahrscheinlich eher sagen. Und daneben ist noch der berühmte Karls Erdbeerhof. In diesem idyllischen Dorf, Gelbensande, mit alten Bäumen und vielen Blumen, in den schönen Bauerngärten wohnt Mike S. Es ist der 5. Juli 2005. Mike S. ist 29 Jahre alt und vor genau einer Woche aus dem Knast entlassen worden.
Und der wohnt zufällig an einem Gruselwald.
Aha. 7 Jahre lang hat er gesessen. Angeklagt worden, weil er 1996 eine ganz junge Frau überfallen und so brutal vergewaltigt hat, dass sie schwerste Verletzungen davon getragen hat. Sie war dem Tod ganz knapp entronnen, weil Mike einen Augenblick von ihr abgelassen hat, sodass ihr die Flucht geglückt ist. Sie hat ihn angezeigt. Und die Richter hatten ihn in einem mehrjährigen Verfahren zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings nicht nur wegen diesem Vorfall, sondern auch wegen der fortwährenden Raubüberfälle, Einbrüche, Körperverletzungen, die Mike seit seinem 10. Lebensjahr ununterbrochen begangen hat. Die Richter haben diesmal den Mike nicht nach Jugendstrafrecht abgeurteilt, sondern er musste diese lange Strafe von 7 Jahren absitzen. Im Knast mit seinem strengen geregelten Tagesablauf ist der Mike eigentlich gut zurechtgekommen. Er hat fleißig gearbeitet, ist nicht unangenehm aufgefallen. Es gab auch keine schwereren Konflikte. Bei Gesprächen mit anderen Häftlingen aber wurde ihm auch klar, dass er vielleicht gar nicht im Knast gelandet wäre oder verurteilt wäre, wenn er die Frau direkt danach umgebracht hätte, statt sie entkommen zu lassen. Mike muss aber auch im Knast immer wieder an diese Nacht mit dem Mädchen denken. Mit Mädchen hat er sonst nämlich nicht viel zu tun. Und viele gibt es auch in dem winzigen Ort Gelbensande, mitten im Wald nicht. Nun wird alles besser, denkt er. Denn jetzt ist er ja wieder frei.
What?
Zurück zum 5. Juli 2005. 7 Tage ist es her, dass Mike also entlassen ist. Mike denkt manchmal noch daran, dass er ja dort im Knast auch eine Psychotherapie machen musste. Die war ihm ja vom Richter verordnet worden und die sollte er auch nach der Entlassung weiterführen. Er denkt sehr ungern an diese Psychologen, weil er mit denen überhaupt nichts anfangen konnte und vor allem, weil er deren Abschlussbericht kennt. Und im Abschlussbericht stellen sie ihm keine gute Prognose. Sie stellen fest, dass er relativ schulduneinsichtig ist, nicht reflexionsfähig ist, nicht therapiefähig ist und aufgrund dessen keine gute Prognose für seine weitere Zukunft gemacht werden kann. Die Vollzugsbeamten sollen aber seine Gemütsverfassung, bevor er geht, auch noch einmal überprüfen und verwenden dazu einen genormten Fragebogen, den sie abfragen. Alle Fragen, die der Mike da beantwortet, können sie erfreut abhaken und können feststellen, von Mike geht keine Gefahr aus. Der Mike wird sich danach beim Arbeitsamt vorstellen. Der Mike hat versprochen, seine Therapie weiterzumachen. Und deshalb kann der Mike nach den 7 Jahren auch ganz normal entlassen werden.
Was sind das denn für ungeschulte Beamte?
Ja, im Prinzip schon. Aber er hat halt nur diese 7 Jahre und tatsächlich sind die 7 Jahre rum. Sein Faible für Gewalt an jungen Mädchen hat er natürlich nicht besonders betont. Und mit dem Therapeuten, den er bereits in der ersten Woche aufgesucht hat, hat er sich sofort überworfen. Mike macht also keine Therapie. Doch zurück zum 5. Juli 2005. Caroline wohnt in Graal-Müritz, dem erwähnten Ostseebad, dessen weitester Punkt zu Gelben Sande etwa 9 Kilometer ist. Caroline ist 16 Jahre alt, schlank, sehr sportlich und sehr hübsch. Auf ihrem Bett stapeln sich noch Kuscheltiere. Caroline hat einen Freund in Gelben Sande. Sie lebt noch bei ihren Eltern in Graal-Müritz und das ist eben, wie gesagt, ein bekanntes Ostseebad, das von Familien gerne angesteuert wird. Sie selbst hat langes, dunkelblondes Haar, das sie im Nacken mit einem Clip hochsteckt. Sie hat ein sehr kindliches Gesicht und wirkt eigentlich viel jünger, als sie ist. Man könnte sie auch für 14 halten. Die 16-Jährige besucht das Gymnasium in Graal-Müritz. Die Eltern Jörg und Martina Scholz gelten als sehr liebevolle Eltern. Sie hat außerdem ein sehr ebenmäßiges Gesicht, große braune Augen und ist auch auffallend hübsch. Es ist 14 Uhr. Caroline besitzt ein Mountainbike und weil sie sehr, sehr sportlich ist. Sie hat sich mit ihrem Freund in Gelben Sande gestritten, möglicherweise in der Schule, und sie möchte den Nachmittag unbedingt zu ihm fahren. Sie ruft auch bei ihm an und merkt also, sie muss unbedingt zu ihm hinfahren und deshalb geht sie um 14 Uhr zu ihrem Vater und sagt ihm, dass sie jetzt ihr Fahrrad nimmt und nach Gelben Sande fährt. Ihr Vater findet das nicht gut, weil er denkt, dass die 9 Kilometer durch den Wald, also er findet es wirklich einfach nicht in Ordnung. Er hat aber in wenigen Augenblicken eine Videokonferenz, weil er arbeitet von zu Hause aus im Homeoffice. Caroline besteht aber darauf, dass sie jetzt fährt. Und obwohl er ihr jetzt massive Vorhaltungen macht, gibt er irgendwann nach, weil die Videokonferenz eigentlich jetzt beginnt und sagt dann, naja gut, dann fahr halt. Caroline nimmt also ihr Fahrrad und er sieht, dass sie jetzt losfährt. In Mecklenburg ist gerade touristische Hochsaison. Das 12 Hektar große Waldgebiet vor Gelben Sande hat außerdem ein großes Gebiet Heideland, die sogenannte Mecklenburger Heide. Und dann kommt das Schloss. Sie macht sich also auf den Weg. Zu den Radwegen muss man sagen, nicht alle Radwege gehen wie bei uns so direkt parallel an der Bundesstraße entlang. Viele Radwege und auch dieser im Wald sind so, dass man nicht einfach die Chaussee verbreitert hat, sondern dass man den Radweg mitunter so etwa 10 Meter parallel, wo manchmal auch ein bisschen tiefer in den Wald und ein bisschen wieder raus und dann führt, ne? Und dann stößt er mal auf die Straße und dann geht er wieder in den Wald rein. Das ist zwar sehr idyllisch, vor allem für eine Fahrradgruppe,
Aber gruselig.
aber gruselig und vor allem von der Straße aus können dich die Autos nicht sehen. Das heißt, selbst wenn die Hauptstraße, die Landstraße gut befahren ist, bist du allein im Wald.
Toll.
Genau diese Strecke fährt sie jetzt lang. Das Gebiet ist ohnehin gruselig, weil dort eine Zeit lang ein Außenlager von einem KZ gewesen ist und weil die dort in diesen Wäldern auch ums Leben gekommen sind. Also dieser Boden, über den sie fährt, der hat schon genug Blut gesehen. Nach dem Krieg waren da Lazarette, in denen auch noch Hunderte gestorben sind. Heute sieht man davon natürlich nichts mehr. Es ist einfach nur ein Waldgebiet. Ihr Vater sieht noch, wie sie losfährt. Der Weg ist etwa 10,7 Kilometer lang. Es gibt auch Wölfe da in dem Gebiet. Ansonsten keine Menschenseele. Und Ja, weg ist sie. Es ist nicht genau bekannt, welche Route die Caroline genommen hat. Es gibt zwei oder drei Routen, die sie hätte nehmen können. Sie hat sich aus Eile offenbar für die kürzeste entschieden. Es ist ein heißer und sonniger Tag. Die Vögel zwitschern und sie fährt. Gelbensande ist nur noch etwa 1 Kilometer entfernt. Und da ist plötzlich ein Mann im Wald. Caroline sieht ihn. Der Mann ist schlank, hat einen Schnäuzer, so eine Knubbelnase, ist tätowiert. Am auffälligsten an ihm aber sind seine dicken goldenen Ohrringe. Richtig große goldene Ohrringe, richtige dicke Kreolen. Sieht aus wie ein Pirat. Er streift durch den Wald. Die Caroline fragt sich im Stillen, was er hier macht. Er sieht nicht aus wie ein Pilzsammler. Und sie denkt, dass er vielleicht mit dem Rad viel schneller unterwegs ist. Sie sieht aber kein Rad. Er spricht sie an. Sie findet seinen Blick sonderbar und tritt in die Pedale. Sie vertraut auf die Schnelligkeit ihres Mountainbikes, obwohl ein Mountainbike eher für Gelände ist und nicht so wirklich schnell ist. Und so bekommt sie mit, dass der Mann, der natürlich Mike ist, ihr nachsetzt. Und vor ihr liegt noch mindestens 1 Kilometer dichter Wald und es ist kein Mensch. Sie fährt so schnell sie kann, aber Mike ist schneller. Er packt sie, schleift sie in die Büsche, zerrt sie vom Rad vorher. Caroline muss geschrien und geweint haben. Ihre Schreie verhallen ungehört. Familie Scholz will um 19 Uhr zu Abend essen. Caroline ist nicht da. Die Mutter ruft auf dem Handy an, aber es geht keiner dran. Etwas später ruft sie Carolines Freund an. Der ist sehr erstaunt, denn Caroline ist bei ihm nicht angekommen. Dann ruft sie die alle anderen Freunde von Caroline an. Auch bei die wissen von nichts. Die haben überhaupt keine Info, wo sie hingefahren sein könnte. Die Eltern sind jetzt alarmiert und ja, der Freund beginnt dann eine neue Diskussion, eben zu sagen, dass sie nie angekommen ist. Sie antwortet nicht auf SMS und auch nicht auf WhatsApp. Er hat sich selbst gewundert. Auch die Freunde finden das komisch, denn die Caroline gilt als sehr zuverlässig. Außerdem hat Jörg Scholz seiner Tochter das Versprechen abgenötigt, ihn anzurufen, sobald sie durch den Wald durch ist. Und auch er hat sich gewundert, warum sie nicht angerufen hat. Jetzt rufen die Eltern bei Carolins Ferienjob an. Sie arbeitet nämlich im Ferienheim, im Pflegedienst in Karl-Müritz. Aber auch da weiß man von nichts. Und nun gehen die Eltern zur Polizei. Diese nehmen das sofort sehr ernst, beginnen am nächsten Tag mit 250 Mann das Gelände des Waldes abzusuchen. Sie finden nichts. Erst am 18. Juli, 3 Tage nach Carolins Verschwinden, entdeckt die Polizei bei einer ganz groß angelegten Suche mit Spürhunden die Leiche einer toten jungen Frau mit verstümmeltem Gesicht. Selbst für Laien ist auf den ersten Blick erkennbar, dass sie mit einem schweren Stein so lange auf ihr Gesicht eingeschlagen worden ist, bis es vollkommen entstellt war. Also man sieht natürlich auch, was der Tat vorausgegangen ist, dass sie jemand in die Büsche gezerrt hat und man sieht also auch genau, was da passiert ist. Gestorben ist sie allerdings an einer Kordel. Jemand hat offensichtlich die Kordel einer Jogginghose verwendet, sie um ihren Hals geschlungen und zugezogen. Und zwar so lange, bis sie erstickt ist. Sie muss sich verzweifelt gewehrt haben. Man sieht überall die Abwehrspuren an Händen und Fingern und überhaupt. Also, dass sie auch versucht hat, im Todeskampf den Kopf aus der Schlinge zu winden. Sie hat auch versucht, den Mann zu treten, zu beißen und zu kratzen, dass er von ihr ablässt. Vergeblich. Nun hat der Mann aber Spuren hinterlassen. Auch nicht nur unter den Fingernägeln. Die Spürhunde führen trotzdem, weil die Tat relativ frisch entdeckt worden ist, zu Mike. Diese machen natürlich einen DNA-Abgleich, aber die Kripo, der ist sich schon ziemlich sicher, dass die Situation mit dem Mike, dass es da schon Verdachtsmomente geben könnten. Sie durchforsten also jetzt seine Akte und stellen fest, dass sie aus Hunderten von Vorfällen bestehen, mit Teenagerzeiten, Raub, Diebstahl, sexuelle Übergriffe, Bedrohung mit Waffen, Einbruch. Mit 20 Jahren ist er selber schon Vater geworden. Also er hat jetzt bereits ein 9-jähriges Kind. Das alles hält ihn aber nicht ab, die Karriere des Berufsverbrechers einzuschlagen. Verurteilt ist er bisher nie worden, erst für diesen Überfall auf die junge Frau 1996. Da kommt nämlich dann auch noch heraus, dass er sie hinterher als Geisel genommen hat und versucht hat, eine größere Geldzahlung bei den Eltern zu erpressen. Und dabei ist er halt gescheitert. Eingesessen hat er in der Justizvollzugsanstalt Waldeck. Und da ist jetzt ziemlich einwandfrei zu sehen, dass der Mike diese Therapie für Sexualstraftäter machen sollte und dass diese eben feststellen, dass er nicht kooperativ ist und wenn, dann nur vorgetäuscht. Er ist überhaupt nicht reflexionsfähig und das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft für einen Therapieprozess. Und die hat er nicht. Deshalb ist er im Grunde gar nicht therapiefähig. Und die Therapeutin äußert eben, wie gesagt, sehr deutlich, dass sie befürchtet, dass der Mike rückfällig wird. Ja, und dieses Mal ist der Mike, also wirklich eine Woche danach, hatte man überlegt, eben ihn noch in Sicherheitsverwahrung zu übernehmen hinterher. Und trotzdem war das eben durch diesen Fragebogen dazu gekommen, dass man den Mike freigelassen hat. Und die Prognose, dass er das in Zukunft nicht mehr tun wird, die ja da von den Vollzugsbeamten gestellt worden ist, hat eben den Ausschlag gegeben. Es kam dann auch heraus, dass der Mike an jedem Tag etwa 1 Kilometer vor Gelbensande im Wald gelauert hat. Und zwar entweder auf Touristen, die sich das Schloss angucken wollen, oder eben auf irgendwem, der mit dem Rad auf dem Weg zur Ostsee ist oder zum Erdbeerhof. Es könnte aber auch sein, dass er vielleicht aus dem kleinen Ort wusste, dass Carolines Freund seine Freundin erwartet, die mit dem Rad unterwegs ist. Jedenfalls war der Mike direkt auf der Lauer im Wald. Er selber gesteht jedoch nichts. Natürlich wird er durch die DNA-Spuren vor allem auch an der Jogginghose belastet, die nicht nur seine, sondern auch Carolins Spuren haben. Er schweigt aber. Er gesteht nichts und schweigt die ganze Zeit und so sieht es so aus, als ob er vielleicht tatsächlich noch drumherum kommt. Nun gibt es aber Zeugen, die den Mike auf dem Gebiet der Rostocker Heide gesehen haben. Und zwar ganz in der Nähe von Carolins Fundort. Mike hat keinen persönlichen Gegenstand der Caroline mitgenommen. Das Rad lag noch neben ihr und ihr gesamter persönlicher Besitz. Die Leiche war aber so entstellt, dass man nur mit einer DNA-Analyse ermitteln konnte, dass es sich um Caroline handelt. So verstümmelt war das Mädchen. Auch Caroline hatte noch Zeugen, die sie in einem Café in Karl-Müritz gesehen hatten. Die Gerichtsmedizin legt beim Prozess dar, dass Caroline trotzdem nicht an der Kordel wohl starb, sondern an Schädelbrüchen. Also, dass er mit mehreren Sachen gleichzeitig versucht hat, sie umzubringen. Einmal mit der Kordel und dann weiter mit einem Stein, der da gelegen hat. Die Spürhunde haben eigentlich das in den Hauptindiz, die Haupt, ja, den Haupthinweis geleistet, weil sie die Spur sofort aufgenommen haben und direkt vor Mikes Haus stehen blieben. Doch Mike schweigt. Staatsanwalt Eversmann verweist auf eine Zigarettenkippe am Tatort, die der Mike da hat liegen lassen und die seine DNA enthält. Die Kordel stammt aus seiner Hose. Es wird auch deutlich, dass er die Caroline zunächst an einen Baum im Wald gefesselt hat. Denn diese DNA war dann auch noch am Baum zu finden. Und dass das Ganze wohl ein bisschen länger gedauert hat. Der Fall Caroline hat in Mecklenburg wirklich die Gemüter erhitzt. Insbesondere der Justizminister Erwin Sellering wurde mit sehr heftigen Fragen von Journalisten konfrontiert. Kannst du dir denken, ne?
Warum?
Warum gibt es für Ersttäter keine Sicherheitsverwahrung? Und zwar ist der Mike vollkommen juristisch korrekt entlassen worden. Es gibt ein Gesetz, dass Ersttäter nicht in Sicherheitsverwahrung dürfen, weil man noch darauf hofft, dass sie sich bessern. Dann fragt man sich auch, warum diese Überprüfung, ob noch Gefahr vom Täter ausgeht, von den Vollzugsbeamten gemacht wird und nicht von den Psychologen. Die Nebenkläger im Prozess bezweifeln die Kompetenz sogar der Gutachter, weil sie hätten mehr Rabatz machen müssen. Sie hätten deutlich machen müssen, nicht nur ein stilles Gutachten, sondern sie hätten klar machen müssen, dass das ein noch immer aktiver Sexualstraftäter ist, von dem nach wie vor Gefahr ausgeht. Ein Gutachten hätte vielleicht nicht gereicht. Sie hätten deutlich machen müssen, dass der Mike nicht therapierbar wird. Also es werden von den Nebenklägern, also den Eltern, massive Vorwürfe an die Therapeuten und auch an den Minister und auch an die bestehenden Gesetze gemacht. Trotzdem ist seine Freilassung natürlich gemäß Gesetz erfolgt, ne?
Ja, aber was ich mich auch frage ist, die Eltern haben jetzt ja nach Caroline gesucht. Die haben überall angerufen, haben sich aber irgendwie selber nicht auf die Suche gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so, dass man denkt, okay, in unserem Ort, da wird nichts passieren, die wird schon irgendwo auftauchen.
Genau. Tja, wo sollten die? Ja, die hätten den Weg abfahren können, ne?
Genau, das meinte ich jetzt. Aber das fragen die sich bestimmt oder den Vorwurf machen sie sich hinterher bestimmt sowieso
Machen sich,
selber.
glaube ich, ganz viele Vorwürfe, ne? Der Mike jedenfalls spricht kein einziges Wort. Die Psychologen sagen, der ist nicht therapierbar, er wird keine Verhinderungsverhalten, wird er nicht zeigen und egal, was es für Konsequenzen geben wird. Und sobald er aus jedem Knast rauskommt, wird er tun, was er eben immer tut. Die Eltern fordern lautstark den Rücktritt von Minister Sellering. Wobei man klar sagen muss, er handelt nach geltendem Recht. Ne? Das ist einfach die Rechtsprechung, dass ein Ersttäter nicht in Sicherheitsverwahrung darf. Die Eltern legen eine eigene Internetseite an und trotzdem schafft es der Vater eben vor Gericht, den Mike, der sich durchschweigt, ein ganz kleines bisschen aus der Reserve zu locken. Er steht irgendwann auf und sagt, von Vater zu Vater, Sie haben eine 9-jährige Tochter, meine war 16, sagen Sie irgendwas dazu. Und dann steht tatsächlich der Mike auf, geht ans Mikro und sagt, es tut mir leid. Und dann setzt er sich wieder. Der Richter sagt, das ist ein Schuldeingeständnis. Und der Mike sagt dann wieder, wenn Sie das so interpretieren wollen, ich sage dazu gar nichts. Der Mike wird dann verurteilt, offenbar jetzt mit Sicherheitsverwahrung. Lebenslänglich erhält er. Und das bleibt jetzt für ihn erst einmal so stehen. Die Eltern und auch andere haben dann noch angeregt, dass das Gesetz verändert werden soll. Auch das war ein sehr langes Verfahren. Und dieses Verfahren ist 1924, also in diesem Jahr, Entschuldigung, 2024 beendet worden. Also das bleibt, wie es ist. Ersttäter werden nach wie vor nicht sofort mit Sicherheitsverwahrung bedroht. Das heißt, jeder kann damit rechnen, dass ein aktiver Täter irgendwo herumstreicht und
Und in der direkten Nachbarschaft wohnt.
jawohl, machst du gar nichts.
Toll.
Also hat die Gemüter in gelben, nicht nur in gelben Sande, sondern wirklich in Mecklenburg wirklich hochgeputscht. Und wenn man bedenkt, dass man sogar den Rücktritt des Ministers gefordert hat, obwohl dieser nach geltendem Recht gehandelt hat, dann merkt man, wie erbittert die gelben Sander und die Kralmüritzer über diesen Fall sind. Schließlich, sie leben auch vom Tourismus. Und stell dir vor, du wohnst in einem so kleinen Ort und hast nun mal Töchter, da wird dir schon anders. Ja, das war das Ferien. Spezial. Davon ab muss ich sagen, dass Kral, Müritz und Warnemünde und Gelben Sande sehr schöne Orte sind und man sollte auf keinen Fall versäumen, das wunderschöne Schloss zu besichtigen.
Ja, ihr Lieben, wir hoffen, dass euch der Fall gefallen hat und dass euch unsere Ferienspezialfolgen auch gefallen. Vielleicht könnt ihr ja mal was dazu sagen. Es ist schon uns der ein oder andere Fall zugesendet worden. Und wenn ihr noch mehr Mordgeschichten aus eurer Umgebung hier bei uns hören wollt, dann schickt sie uns zu. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem aktuellen Fall, den Betty jetzt vorgetragen hat, in die Kommentare schreiben.
Ja, und wir haben ja auch einen tollen Fall zugeschickt bekommen von Eltern. Da werde ich mich noch drum kümmern, aber ich war die ganze Zeit halt eben verreist und hatte keine Zeit, da jetzt danach zu recherchieren, um mich drum zu kümmern. Aber ich werde jetzt anfangen, da nachzugucken.
Okay, gut. Dann, ihr Lieben, fahrt nicht mit dem Fahrrad allein durch gruselige Wälder.
Ja, es ist schon besser, wenn man in der Gruppe fährt. Ganz ehrlich, das fände ich auch ganz gut. Also ich würde mich da auch ein bisschen fürchten, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich bin in diesem Wald auch alleine herumgestrichen und
Jetzt
ja.
nicht mehr.
Aber wie gesagt, Gelbensande ist ein wunderschönes Schloss. Es hat einen eigenen Bahnhof übrigens, weil der Herzog von Mecklenburg seine Jagdgesellschaft, die wollten nicht gerne weit laufen und kamen gerne in dem idyllischen Bahnhof an, der direkt in der Nähe vom Schloss hält. Und wie gesagt, eine Station weiter ist auch schon Karls Erdbeerhof, ein Freizeitpark. Also schöne Ausflugstipps für die Region und wer ein bisschen Mordplätze gucken kann, der guckt dann 1 Kilometer vor Warnemünde an der Bundesstraße im Wald. Alles klar, ihr Lieben, dann sag ich mal,
Bis
macht's
zum nächsten
gut.
Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.